Weil dein Wort ewig ist, haben wir gerade gesungen und gehört. Der Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, der Grundlage der Predigt ist, ist fast 3000 Jahre alt und geschrieben von Menschen in deinem Umfeld, die ganz wenig davon wussten, wie wir heute hier leben und glauben. Und ob das heute hier so lebendig werden wird unter uns, schauen wir mal. Und ich möchte kurz euch mit zwei Sätzen erklären, wie es zu diesem Predigtthema kam. Es war letzten Herbst Bibellese, ich glaube November rum irgendwie, und in der Bibellese war so eine Sequenz mehrere Tage oder Wochen hinweg aus dem Propheten Hesekiel. Ziemlich harter Stoff für so morgens beim Frühstück irgendwie. Ja. Und einer dieser Tage irgendwie, da war auch mal was drin, das hatte was mit dem zu tun, was ich beruflich mache, mit Wasserwirtschaft. Ein Text, den ich so noch nie wahrgenommen hatte, und habe ich gedacht, wer weiß, wofür das nochmal gut ist, ich mache mir ein Eselsohr rein. Und als dann Andreas irgendwie 10 Tage später anfing rumzufragen, boah, Januar 28. Ich suche noch jemand, der die Predigt macht, habe ich gedacht, ich habe ja noch ein Eselsohr. Und dann habe ich die Hand hochgehoben, deswegen stehe ich heute hier. Schauen wir mal. Und erzähle ich also auch ein bisschen was, nicht nur was in der Bibel drin steht, sondern es hat was mit dem zu tun, was ich beruflich mache. Von daher, Tim Ochterbeck, ich habe mich irgendwo gesehen, du kannst dir eine Überstunde aufschreiben für den Gottesdienst heute. Und bevor wir uns mit dem Text auseinandersetzen, möchte ich euch ein paar Bilder zeigen. Das ist also jetzt, liebe Studenten, der Vorlesungsteil, aber tut nicht weh und dauert nicht sehr lange. Keine Sorge. Das erste Bild bitte. Und zwar, wir sind im Nahen Osten, Satellitenbild. Dieses Dreieck, was sich ein bisschen vorwitzig hier ins Bild reindrängelt, ist die Wüste und die Halbinsel Sinai. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf die blauen Teile dieses Fotos, das ihr seht. Also ganz oben, das Blaue, ist das Mittelmeer. Und wir sehen da von links nach rechts in kleinen, schmalen, blauen Streifen, das ist das Niltal in Ägypten, der Nil, der ins Mittelmeer endet. Der nächste, zweite blaue Streifen von links ist das Rote Meer, der Suezkanal, den wir heute da haben, der die Insel Sinai einrahmt. Und rechts so ein kleiner, vorwitziger Ast, Rotes Meer, der schon in Richtung Jordantal zielt. Und ganz oben sehen wir noch einen kleinen blauen Fleck. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Das ist das Tote Meer. Nächstes Bild bitte. Landkarte Israel, so wie wir es heute sehen. Wir kennen diese schräge Grenze im Südwesten. Das ist da, wo der Sinai anfängt. Wir sehen rechts das Jordantal, was das alles so begrenzt. Wir sehen die Binnengrenze, die heute auch immer noch umstrittene politische Frage im Osten. Die palästinensisch selbstverwalteten Gebiete, die sogenannte Westbank, das Westufer des Jordans, ist hier eben deutlich weniger grün als der Rest von Israel. Und da, wo diese Grenze so einen Knick macht, da ist Jerusalem. Genau da, wo man schon sieht, das ist ein bisschen merkwürdig geformt, da ging es um eine Stelle ganz besonders. Und dieses trockene Tal am Jordan entlang wird bei uns im Bibeltext gleich Araba heißen. Die arabische Wüste beginnt nämlich da in der Perspektive der Bewohner des Nahen Osten. Nächstes Bild bitte. Nochmal die Satelliten groß, und das ist jetzt ein Zoom auf das Tote Meer. Das Erste, was auffällt, nicht nur das Meer ist ziemlich tot, sondern auch drumherum ist nicht so ganz viel. 90 Kilometer lang, ungefähr 6 Kilometer breit, tendenziell schrumpfend. Der Wasserspiegel, das Ufer, die Uferlinie, wie sie heute haben, liegt 400 Meter unter Null und ist damit der tiefste trockene Punkt, den wir weltweit so haben. Wir sehen, dieses Rote Meer hat, Tote Meer hat zwei Teile. Der nördliche scheint ein bisschen tiefer zu sein und da unten wird das Wasser ein bisschen merkwürdig hell. Da ist was los. Es ist auf diesem Meer, in diesem Meer kein Leben möglich. Der Salzgehalt ist so groß, es ist so viel verdunstet über die Jahrtausende, dass kein Leben möglich ist. Es ist auch insofern kein Meer, dass man nicht mit Schiff drauf fahren kann. Ihr kennt diese Fotos von Touristen, man kann sich da ins Wasser setzen und Zeitungen lesen, ohne nass zu werden, weil so viel Salz drin ist. Die Schiffe kentern, die man dort aufsetzen würde. Es klappt mit dem ganzen Auftrieb nicht, es geht statisch nicht. Es ist also gar kein Meer in unserem Sinne, wie wir es auch kennen. Man kann damit nicht richtig was anfangen mit diesem Meer. Und wie sieht es dann vor Ort aus? Nächstes Bild bitte. Das ist so ein Blick auf den Übergang von diesem Nordteil, wo der Südteil beginnt. Wir sehen im Vordergrund eine Touristenanlage, da kann man Urlaub buchen, da kann man baden, ohne nass zu werden, all diese Witzfotos machen und im Hintergrund sehen wir diese Buhnen und Flachwasserbereiche, wo man sich arrangiert hat mit dem, was man rausholen kann. Man kann Tourismus machen in dieser Gegend, das geht, und man kann machen Salz- und Mineraliengewinnung, das passiert da. Nächstes Bild bitte. inmitten dieser kargen Landschaft, die eher nach Mond aussieht als nach Erde, durch die hohe Verdunstung und die hohen Mineraliengehalte, kann man hier Sachen rausholen, die wirtschaftlich zu verwerten sind und spannend sind. Nächstes Bild, Detailaufnahme dazu. Ja, so sieht so ein Stein aus, dementsprechend überzogen mit Salz. Diese Krusten sind reich an Mineralien, mannigfaltiger Art, ist gut für die Haut, für Kosmetik, für Bauchemie, für alles Mögliche, was man da anstellen kann. Man hat das Beste draus gemacht. Eine wasserwirtschaftlich hochspannende Gegend in der Welt. Und aktuell, letztes Bild, gibt es ein Riesenprojekt, seit Jahrzehnten heftig diskutiert. Man müsste doch eigentlich mal wieder Wasser ins Tote Meer holen. Und zwar vom Süden, vom Roten Meer aus, gleichzeitig Bewässerung machen, gleichzeitig Energiegewinnung machen, 400 Meter unter Null, 400 Meter Gefälle für eine Wasserkraftturbine. Tolle Sache. Nur leider seit 30 Jahren politisch nicht so richtig in Gang zu kriegen, denn Israel ist beteiligt, die palästinensische Selbstverwaltungsbehörde ist beteiligt und das Königreich Jordanien ist beteiligt. Und dieses Jahr soll Baubeginn sein, da wird die Firma Herrenknecht sich freuen. So, und noch eine Sache möchte ich euch in dem Zusammenhang erklären, die mir klar geworden ist bei einer Nilkreuzfahrt. Flüsse im Nahen Osten. Flüsse im Nahen Osten sind ganz anders als unsere. Bei uns zum Beispiel, Vater Rhein, wird im Laufe des Fließens immer größer. Das Hochwasser in Köln ist heftiger als das in Freiburg. Weil immer weiter Flüsse dazukommen, mehr Wasser und so weiter und so fort, ist es nicht so im Nahen Osten. Der Nil bekommt sein Wasser aus Afrika und fließt einfach 2000 Kilometer nach Norden, ist eher ein Kanal als ein Fluss. Ein bisschen was verdunstet, ein bisschen was wird ihm entnommen. Ansonsten kommt nichts dazu, keine Nebengewässer und nichts. Das Tote Meer in Bildern. Und jetzt wollen wir den Text lesen, um den es heute geht. Hesekiel 47. Noch nicht. Kein Bild. Hesekiel muss ich euch noch kurz vorstellen. Der Prophet Hesekiel. Typisch für den Hesekiel sind seine sehr kraftvollen Bilder und Visionen. Ich habe gelesen, dass in der jüdischen Theologie dieses Buch als Ü30 klassifiziert ist. Man muss 30 sein, um das lesen und auslegen zu dürfen, weil da so starker Stoff drin ist. Bekannt sind vielleicht eben die Visionen, die er aufgeschrieben hat, ganz zu Beginn des Buches, wo auf einem merkwürdigen, vierrädigen Konstrukt mit Fabelwesen und Tieren Gottes Geist den Tempel verlässt. Ungeheure Provokation, Gottes Geist verlässt das Allerheiligste. Und ebenso bekannt ist diese Prophezeiung, diese Vision, die er hat von den trockenen Knochen, die in der Wüstenlandschaft wie am Toten Meer verstreut rumliegen und sich langsam wieder zusammenklappern, wie in einem schlechten Science-Fiction-Film, sich mit Haut und Fleisch überziehen und wieder lebendig werden. Es gibt ein Spiritual dazu, Dry Bones, der das in Musik zu fassen versucht. Dieser Hesekiel, wie gesagt, 2800 Jahre ungefähr her, wirkt in Zeiten des Zusammenbruchs in Israel. Es hatte eine totale Niederlage gegeben gegen die Großmacht Babylon, und zwar eine endgültige Niederlage. Es gab vorher schon einiges an Stress, immer wieder mal, und diesmal haben die Babylonier den Stecker rausgezogen, haben gesagt, das war's. Es wird die Hauptstadt geschleift und alle Festungsanlagen dem Erdboden gleichgemacht, der Tempel wird geplündert und abgerissen, und alle, die was können und wissen, die was geht, werden weggeführt nach Babylon, diese sprichwörtliche babylonische Gefangenschaft. Und damit gibt es für Israel und für alle, die jüdischen Glaubens sind, keinen Mittelpunkt mehr. Es gibt keine Hauptstadt, es gibt kein Reich, es gibt keinen Tempel mehr. Alle sind irgendwie verstreut in alle möglichen Gegenden, vielleicht auch in alle Ewigkeit. Und es ist dann unter den Menschen eine Situation, wo völlig klar ist, wir reden nicht über weiter so. Wir können nicht ein bisschen mehr von diesem und ein bisschen weniger von das. Nichts von dem, was bis gestern noch gegolten hat, hat morgen noch Bedeutung. Das totale Ende. Es ist vielleicht ein bisschen sowas Ähnliches wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, Ende Nazi-Herrschaft, totaler Neuanfang. Wenn wir sowas wie den Morgentauplan bekommen hätten, wäre das was Ähnliches gewesen, wie was die Israelis hier erlebt haben. Totaler Abriss von allem, was einmal war. Und dann tritt dieser Prophet Hesekiel auf und er tut im Wesentlichen zwei Dinge. Zwei Dinge bestimmen seine Predigten und seine Visionen und seine Auslegungen. Einmal gibt er eine geistliche Erklärung für den Zusammenbruch. Er erklärt das, was hinter ihm liegt. Warum ist es so gekommen? Und als zweites, und das ist der Text, den wir heute hier lesen wollen miteinander, gibt er eine Hoffnungsperspektive für Israel als Volk, für den Tempel und für Jerusalem als Hauptstadt. Und wie es typisch ist für Propheten des Alten Testaments, geht seine Perspektive teilweise weit über den damaligen Kontext hinaus. Sein Blick geht in die Ferne. Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Jahreslosung vom letzten Jahr. Auch das aus Hesekiel: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Auch ein fast 3000 Jahre alter Text, den wir im letzten Jahr noch gelesen haben. Und jetzt ist es soweit, jetzt würde ich gern den Text auch lesen miteinander. Hesekiel 47, es ist gegen Ende des Buches, nicht das allerletzte, aber beinahe. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Und dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte an der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand und maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief. Ein Wasser, durch das man schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Und dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Und er sagte zu mir, diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk. Sie strömen in die Araber hinab, in dieses Jordantal, und münden in das Meer. Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Und weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Und von Engedi bis Eng-Eglaim werden die Fische an ihm stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Seine Lachen und seine Tümpel aber sollen nicht gesund werden, denn sie sind für die Salzgewinnung bestimmt. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn ihre Wasser kommen aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Hesekiel 47. Was haben wir hier? Guten Handyempfang und wir haben eine Quelle, die komisch ist. Denn die Quelle liegt auf dem Berg. Sehr ungewöhnlich, gibt es nicht normalerweise. Quellen liegen nicht auf einem Hügel, liegen eher am Hang oder im Tal. Weiter unten entspringt das Wasser. Und das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass es hier nicht um eine Koordinate geht. Denn in Jerusalem gibt es noch keine Quelle. Es gibt einen Bach ganz unten und es war immer ein Schwachpunkt der Festung, dass man Wasser reinkriegen musste auf diesen Berg. Es geht hier nicht um diesen Ort und es geht, glaube ich, auch nicht um einen politischen Anspruch an der Stelle. Denkt nur an die aktuelle politische Diskussion, Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, eben was die ungeteilte Hauptstadt von Israel allein sein soll und heftige Diskussionen auslöst. Ich glaube, dass der Tempel hier für Gott selbst steht. Er ist der Mittelpunkt und er selber ist die Quelle. Und das ist für Hesekiel so eine Art Nachhausekommen im Buch, denn der Tempel ist offenbar nicht mehr leer, wie er es am Anfang im zweiten Kapitel beschreibt, wo der Tempel von Gott in seinem Geist verlassen wird, sondern da ist was und der Tempel läuft über. Und aus dem Rinnsal wird ein Bach, wird ein Fluss und wird ein Strom, wird immer größer, eben nicht wie der Nil es ist oder wie der Jordan es ist, die tendenziell eher kleiner werden, während sie fließen. Und dieses Wasser, so schildert der Text, dieses Wasser hat Kraft und es verändert alle Dinge, die es berührt. Und das tut es unaufhaltsam und unumkehrbar. Kann man nichts dran machen. Das Salz löst sich auf im Wasser und fließt davon. Bäume, Lebewesen, alles wird gesund, so heißt es hier. Es gibt wieder Fisch. Das tote Meer wird wieder lebendig. So wie es vor langer, langer, langer Vorzeit mal war, an Zeiten, an die sich niemand mehr erinnern kann. Und richtig rührend finde ich, dass sogar auch für die gesorgt ist, die sich mit dieser salzigen Einöde eingerichtet haben, die Salzbauern, die kriegen die Lachen und Tümpel drumherum, die bleiben trocken, dann habt ihr auch ein Auskommen und müsst euren Job nicht an den Nagel hängen. Gott hat wirklich alle und alles im Blick. Wie gesagt, ist das Ganze geschrieben zu einer Zeit, in der Ezekiel sich bei einer kleinen Exilgemeinde in Babylon aufhält. Was Thomas vorhin aus dem Danielbuch zitiert hat, ist auch eine Episode aus diesen Jahren, die da sind. Und auch das sind Stichworte, die wir heute hier mit ganz anderen Vorzeichen kennen. Sie sind Babylonier mit Migrationshintergrund, sind aber nicht freiwillig dahin gekommen, sondern dahin verschleppt worden. Es gab wahrscheinlich babylonische Integrationsbeauftragte. Und Roland, bestimmt gab es Sprachkurse. Die haben auch alle eigene Namen bekommen auf Babylonisch, damit das mit der Integration besser klappt. Und für jeden Einzelnen stellt sich dann die Frage, was mache ich jetzt damit? Was mache ich hier eigentlich? Will ich mich hier einrichten? Werde ich hier bleiben und meine Kinder? Werde ich mich mit der Not arrangieren, so wie es die Salzbauern am Toten Meer gemacht haben? Und sie wissen doch nicht, dass zwei Generationen später, nicht ihre Kinder, sondern ihre Enkel, die werden eine Rückkehr beginnen und einen bescheidenen kleinen Tempel wieder aufbauen. Das ist die Geschichte von Nehemia und Esra. Und so sehr ich glaube, dass dieser Text hier heute was damit zu tun hat, dass ihre Enkel noch sich daran erinnert haben, dass da mal ein Tempel war und dass sie da wieder hinwollen, so glaube ich auch, dass diese Vision hier aus dem Nehemia-Kapitel weit über diese Geschichte von Nehemia hinausgeht und dass sie Auswirkungen hat und eine Bedeutung hat bis heute. Man könnte das auch anders noch übertragen und auslegen wollen. Man kann was ahnen wie ein Echo in diesem Text. Jesus und seinen Tod in Jerusalem und seine Auferstehung in Jerusalem. Der Hügel Golgatha ist da vor den Toren der Stadt. Den kann man hier vielleicht ahnen und sein Wort, was wir kennen, ich werde diesen Tempel aufbauen in 3 Tagen. Das hat möglicherweise eine gewisse Referenz hierbei. Man könnte es auch politisch nutzen eben als Steinbruch für Hauptstadtdiskussionen. Israel, Jerusalem, wo sollten Grenzen sein? Wie sollten Staaten aussehen? Ich glaube, dass der Text über politische Fragen weit hinausgeht und schon im Alten Testament äußert sich Gott durch seine Propheten häufig kritisch mit übertriebener Verehrung des Tempels, einem Ort, Jerusalem, einer Stadt. Deswegen möchte ich hier einen Übertragungsversuch machen, um den Text auch für uns persönlich fruchtbar zu machen. Weil ich glaube, dass er ewige Wahrheiten enthält, Dinge, die jenseits sind von Raum und Zeit, ähnlich wie wir es gerade gesungen haben. Und ich möchte das Ganze aufhängen an diesem Begriff totes Meer. Ein Meer, was nicht mehr so ist, wie es mal war und wie Meere an sich so sind. Ein totes Meer. Kennst du auch eins? Hast du ein totes Meer? Etwas, wo das Leben draus verschwunden ist, wie verdunstet in der sengenden Sonne? Die Form ist noch da, es sieht noch aus wie so ein Meer, aber der Inhalt ist verschwunden. Und die Hülle ist starr und verkrustet und diese Krusten bedecken das, was mal war. Und diese Form, die noch da ist, verschrumpelt immer mehr. Und irgendwann wird nichts mehr übrig sein davon. Die eigentliche Musik ist längst verschwunden. Die Echos sind noch da. Und du hast dich vielleicht arrangiert mit deinem toten Meer. Es hat ja nicht nur Schlechtes. Man muss halt das Beste draus machen. Das ist, wie es ist. Und du hast das geschafft. Und dafür gebührt dir Respekt. Und ja, stimmt ja auch. Man kann sich an fast alles gewöhnen. Und es tut ja auch fast gar nicht mehr weh. Und über die Jahre hat der Schmerz nachgelassen. Und die Nerven sind erschöpft. Und die Betäubung macht sich breit. Same procedure as every year, James. Totes Meer. Und vor dem Hintergrund dieses Textes lass dir das sagen, dass dies nicht das Ende ist. Und dass es nicht so bleiben wird, wie es ist und nicht einfach immer ewig so weitergeht. Und das ist nicht so, weil du es endlich auf die Kette kriegst, weil du dich endlich zusammenreißt und die Dinge geregelt kriegst und die Ohren anlegst und die Zähne zusammenbeißt und jetzt muss es doch. Nö, das steht da nicht. Diese Wiederbelebung, die kommt vom Tempel her, von Gott her, nicht von dir oder nicht von mir oder irgendjemand sonst. Und deshalb arrangier dich nicht zu doll mit den Umständen und lass die Erwartung nicht sterben. Du wirst sehen, da kommt noch was. Und da sickert was hinein in unsere Welt. Und es läuft in unsere Täler, in die Ebene, da wo es ganz, ganz, ganz unten ist. 400 Meter unter Null. Und es sickert und es strömt und es läuft und es tut es Tag und Nacht. Und so Wasser kann was sehr, sehr, sehr Mächtiges sein. Unaufhörlich. Und es entwickelt Schritt für Schritt eine große Kraft. Und es löst deine Verkrustungen und es wäscht das Salz aus deinen Wunden. Und Hesekiel muss sich bewegen in diesem Kapitel. Er muss vom Tempel weggehen, sogar um zu sehen, wie viel Wasser zusammenströmt in der Ebene und welche Kraft es entwickelt. Und langsam, aber unaufhaltsam verändert sich die Wüste. Das Tote Meer wird gesund. Unumkehrbare Heilung. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund, so heißt es. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Und das, was Gott für sein Volk, und das sind wir heute auch, was er für sein Volk insgesamt im Schilde führt, und davon erzählt diese Vision zunächst, das, glaube ich, gilt auch im Kleinen, bei dir und bei mir. Denn Gott ist halt so. Zu Beginn dieses Textes heißt es, er führte mich zum Eingang des Tempels zurück. Das ist der erste Satz. Habe ich ganz am Schluss auch erst gemerkt. Eigentlich ein schöner Auftakt. Er führte mich zum Eingang des Tempels zurück. Lass auch du dich von Gott dorthin führen, wo der Ursprung und die Quelle des Lebens ist. Und lass Gott deine toten und salzigen Wüstentäler ansehen und gib Acht darauf, wo sein Lebenswasser zu sickern beginnt. Und dann bau keine Deiche, die das weghalten und kanalisieren und in andere Richtungen lenken wollen. Bau keine Deiche, denn dieses Hochwasser ist ein gutes. Und achte auf den anschwellenden Lebensstrom, der aus Gottes Richtung kommt. Und lass ihn deine toten Wasser, dein totes Meer wieder gesund machen. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen und alles, was sich regt, leben können. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Amen. Und ich schlage vor, dass wir eine Minute Ruhe uns gönnen, ein bisschen nachhören, ob wir irgendwas an Totem Meer entdecken in uns. Danach wollen wir dann da singen und beten.